HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.
Das Komitee hofft weiter, dass dieser Preis dem Ministerpräsidenten bei seiner wichtigen Arbeit für Frieden und Aussöhnung den Rücken stärkt.
I'm so proud.
Ich bin jetzt so stolz, ein Äthiopier zu sein. Unser Ministerpräsident hat den Preis für seinen Friedensschluss mit Eritrea gewonnen.
Und insoweit kann man bestimmt auch davon reden, dass er ein Motor dieses Versöhnungsprozesses ist. Eines Versöhnungsprozesses, der natürlich für die Menschen und für die Gesellschaft eine besondere Bedeutung hat.
However, many challenges remain unresolved. No doubt. Some people will think this year's prize is being awarded too early.
Ja, Demokratie ist wunderbar für den Frieden, aber wir wissen auch, Demokratisierung ist die gefährlichste Zeit für alle Staaten, weil da die Gewaltwahrscheinlichkeit enorm zunimmt.
War is sometimes necessary.
Krieg ist manchmal notwendig. Krieg ist aber auch ein Ausdruck menschlichen Unvermögens.
Grenzkonflikt beigelegt, Grenze geöffnet, Friedensnobelpreis. So kam Abiy Ahmed, der Ministerpräsident von Äthiopien, zu einer ehrenvollen Reise nach Oslo. Dort hat er seinen Friedensnobelpreis heute entgegengenommen, während in vielen Gegenden seines Heimatlandes die Zeichen weiterhin auf Unfrieden stehen. Denn auch wenn nun auf dem Papier erst einmal Frieden herrscht mit dem Nachbarland Eritrea, in Äthiopien selbst haben die Konflikte zwischen den vielen ethnischen Gruppen seit Abiy Ahmeds Amtsantritt eher noch zugenommen. Viele Friedensnobelpreise, das zeigt die jahrzehntelange Erfahrung damit, erreichen nur allzu bald ihr Verfallsdatum, weil sich die Voraussetzungen ändern oder auch die Preisträger selbst. Die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi zum Beispiel, inzwischen Regierungschefin von Myanmar, hat ausgerechnet heute vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag begonnen, Rede und Antwort zu stehen zum Vorwurf des Völkermordes an der muslimischen Minderheit der Rohingya in ihrem Land. Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer, hat ein anderer Friedensnobelpreisträger, nämlich Willy Brandt, gesagt. Und damit hat er, ohne es vielleicht beabsichtigt zu haben, auch die beiden Seiten der Nobelpreismedaille sehr gut beschrieben. Denn so sehr der Preis eine Anerkennung, eine Gratifikation sein will für Leistungen in der Vergangenheit, so sehr ist er wohl auch ein Kredit für die Zukunft. Aber eben ein Kredit, der nicht immer zurückgezahlt wird und eine Hoffnung, die oft keine Früchte trägt. Es mag sein, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, aber was nützen Nobelpreisentscheidungen, die man schon nach kurzer Zeit am liebsten wieder vergessen möchte? Das Prinzip Hoffnung, der Friedensnobelpreis und seine Wirkung, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen beim diesjährigen Träger des Friedensnobelpreises, dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed. Bekommen hat er den Preis laut offizieller Begründung für seine Bemühungen um Frieden und internationale Zusammenarbeit und insbesondere für seine entschlossene Initiative zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem benachbarten Eritrea. Und in der Tat, so berichtet unsere Ostafrika-Korrespondentin Karin Wensch, ist gerade das Friedensabkommen zwischen Äthiopien und Eritrea in Abiy Ahmeds Heimatland mit unüberhörbarer Freude begrüßt worden.
Der Jubel war riesengroß. Viele Menschen feierten im vergangenen Sommer das Friedensabkommen zwischen Äthiopien und Eritrea auf den Straßen. Für die beiden ostafrikanischen Länder ist es ungefähr so wichtig wie der Mauerfall für die Deutschen. Das Friedensabkommen beendete die jahrzehntelange Feindschaft zwischen Äthiopien und Eritrea, durch die zehntausende Menschen getötet worden waren. Maßgeblich dafür eingesetzt hat sich der junge äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed. Dafür wird er heute mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Wenn Frieden zwischen Äthiopien und Eritrea herrscht, bringt das in allen Ländern am Horn von Afrika die Entwicklung voran, sagte Abiy Ahmed nach dem Friedensschluss. Doch wer genau ist der neue Nobelpreisträger eigentlich? Abiy ist 43 Jahre alt, verheiratet und hat drei Töchter. Geboren wurde er im kleinen Ort Beshasha, mitten in Äthiopien. Sein Vater war Muslim, seine Mutter konvertierte Christin. Abiy lebt also von klein auf in zwei Religionskreisen. Er wuchs in einer Militärdiktatur auf, in der sein Vater inhaftiert und sein Bruder umgebracht wurde. Verändern, das wollte Abiy Ahmed schon damals. Bereits als Jugendlicher engagierte er sich politisch. Nach der Schule studierte Abi Betriebswirtschaft und Informatik. Er ging zum Militär, machte dort eine Ausbildung im Bereich Telekommunikation. 1995 wurde er als UNO-Soldat in Ruanda stationiert, nach dem grausamen Völkermord. Später kämpfte Abi in der äthiopischen Armee gegen Eritrea, konnte aber auch zwischen radikalen Muslimen und orthodoxen Christen vermitteln. In seiner Doktorarbeit beschäftigte sich Abi Ahmed später mit Lösungen für interreligiöse Konflikte. 2010 wurde er stellvertretender Direktor des Geheimdienstes, den er mit aufgebaut hatte. Mit seinem politischen Durchbruch wechselte Abi Ahmed vom Funktionär zum Reformer. Er erzielte das Friedensabkommen mit Eritrea, ließ Gefangene frei und holte Frauen in die Politik. Für viele Äthiopier ist Abi Ahmed schon jetzt ein Politstar. Es ist großartig, dass er ein so positiv denkender Regierungschef ist. Er bringt uns voran, meint dieser junge Mann. Er hat viel getan in Ostafrika. Wir Äthiopier sind wirklich glücklich, sagt diese Frau. Trotz seines internationalen Erfolgs hat Abi im eigenen Land mächtige Feinde. Denn manche bleiben bei seinem schnellen, harten Reformkurs auf der Strecke. Das gilt auch für das Friedensabkommen, meint Derege Feissa, Professor an der Universität in Addis Abeba. Das Abkommen sei zu schnell durchgedrückt worden, sodass man mit der Umsetzung kaum hinterherkomme.
After a year, we haven't seen also full-scale institutionalization of that peace process.
Und dann sind da noch die ethnischen Probleme. Abi Ahmed gehört zur Volksgruppe der Oromo und die fordern nun Vorteile von ihrem Präsidenten. Andere Volksgruppen dagegen bezweifeln, dass Abi sie ebenbürtig vertritt. Die ethnischen Konflikte sind es, die den jungen Ministerpräsidenten und Nobelpreisträger zu Fall bringen können. Um an der Macht zu bleiben, muss er die Situation vieler Bürger dringend verbessern. Äthiopien verzeichnet zwar seit Jahren ein immenses Wirtschaftswachstum, die Mehrheit der Menschen lebt aber weiterhin in großer Armut. Der Friedensnobelpreis, er ist als Ansporn für Abi Ahmed gemeint. Es bleibt zu hoffen, dass er ihn auch so versteht.
Ob der äthiopische Ministerpräsident den Friedensnobelpreis als Ansporn versteht, ist die eine Frage. Eine andere Frage ist, ob dieser Preis tatsächlich als Ansporn taugt. Aber man darf auf jeden Fall vermuten, dass Abi Ahmed einen solchen Ansporn gut gebrauchen kann. Denn zwei Wochen nach der Entscheidung für ihn als diesjährigen Friedensnobelpreisträger haben in seinem Land Äthiopien gewaltsame Unruhen begonnen. Ausgelöst von dem Gerücht, die Polizei wolle gegen Jawar Mohammed, einen einflussreichen Aktivisten der Volksgruppe der Oromo, vorgehen. Auch der Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger gehört zu dieser Volksgruppe. Aber es gibt Differenzen zwischen ihm und Jawar Mohammed, der Abi Ahmed vorwirft, seine Gegner einzuschüchtern. Dr. Annette Weber gehört zur Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und beschäftigt sich dort insbesondere mit den Ländern am Horn von Afrika. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie sehr polarisiert der frisch gebackene Friedensnobelpreisträger in seinem eigenen Land?
Ja, zunehmend wird es tatsächlich polarisierter. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass im nächsten Jahr die Wahlen anstehen und deswegen diese unterschiedlichen Interessen, also zum einen die ethnischen Interessen, vor allem seiner Herkunftsgruppe der Oromo und die Interessen des Landes, also quasi ganz Äthiopiens, sich zuspitzen, also gegeneinander zuspitzen. Also er polarisiert auf der anderen Seite, wie er im Beitrag auch schon gezeigt wurde, hat er eben auch es geschafft, im letzten Jahr doch sehr viele Äthiopier hinter sich zu vereinen.
Hat er denn nach Ihrer Einschätzung zum einen den politischen Willen und zum anderen auch die Möglichkeiten, diese vielfältigen Konflikte innerhalb Äthiopiens beizulegen?
Also ich denke, er hat den politischen Willen, ein Premierminister für Äthiopien zu sein. Ob er die Möglichkeit hat, und dazu würde eben auch gehören, diesen beiden polaren Positionen quasi entgegenzukommen. Und ob das möglich ist, ist die Frage. Also ob er die Möglichkeit hat, sowohl den Oromo ausreichend zu gewährleisten, dass er für sie steht, für seine Gruppe, und auf der anderen Seite dem Rest Äthiopiens auch zu zeigen, dass er der Premierminister aller Äthiopierinnen und Äthiopier ist. Das wird eine schwierige Herausforderung. Im Augenblick sieht es so aus, als ob es wirklich sehr knapp werden könnte mit seiner Überzeugungsmöglichkeit. Und die Herausforderungen vor allem aus seinem eigenen Lager sind vielfältig.
Mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde Abi Ahmed heute, wie schon gesagt, für seine Initiative zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem benachbarten Eritrea. Da spricht also schon das Nobelkomitee selbst sehr vorsichtig von Initiative zur Lösung und nicht von Lösung. Wie brüchig ist denn dieser ausgehandelte Frieden zwischen Äthiopien und Eritrea?
Also, wenn man davon also er ist brüchig, ich würde es anders formulieren, es gibt letztendlich noch keinen Frieden zwischen Äthiopien und Eritrea. Was Abiy durchaus, und das, dafür ist er absolut anzuerkennen, geschafft hat, ist diesen kalten, diesen eingefrorenen Krieg aufzubrechen, diese Türen zu öffnen, den ersten Schritt zu gehen. Aber es ist eben nicht der zweite Schritt erfolgt. Das hat zum einen mit dem, was schon beschrieben wurde, mit der Langsamkeit zu tun, aber zum anderen, das denke ich, ist vorrangig, mit der Entscheidung auf der anderen Seite, also in Eritrea, und da beim Präsidenten Isaias Afewerki zu tun, die Grenzen im Dezember dann doch wieder zu schließen. Das heißt, dieser großartige Schritt, der ja auch von der Bevölkerung auf beiden Seiten wirklich bejubelt wurde, ist erstmal wieder ins Stocken geraten.
Das heißt, aus Ihrer Sicht wäre dann diese Zuerkennung des Friedensnobelpreises verfrüht gewesen, weil er erstens den zweiten Schritt noch nicht gemacht hat und zweitens den ersten auch wieder einen halben Schritt zurückgemacht hat?
Also er hat ihn nicht zurückgemacht. Mhm. Ich habe mich sehr gewundert, dass er sich auch im Namen seines, also quasi des Präsidenten Eritreas bedankt hat. Ich glaube, ich würde den Friedensnobelpreis durchaus tatsächlich als Auftrag und auch als Verantwortung sehen. Nicht nur innenpolitisch, aber eben auch regionalpolitisch und da ganz vorrangig hinsichtlich Eritreas zu agieren. Und da ist es vielleicht, obwohl ich mich gewundert habe, ganz klug von Abiy Isaias Afewerki auch mit ins Boot zu holen, zu sagen, diese Verantwortung gilt eben auch für die andere Seite dieses Friedensschlusses. Der Friedensschluss steht, er muss umgesetzt werden und dazu ist im Augenblick der Ball im Feld von Eritrea.
Können Sie sich denn vorstellen, dass der Friedensnobelpreis Abiy Ahmed eine, ich sag mal, Autorität verleiht über sein Land hinaus in der Region, dass dieser Auftrag, der mit diesem Friedensnobelpreis einhergeht, sich da weiter einzusetzen, dass ihm dieser Friedensnobelpreis dabei auch helfen kann, diesen Auftrag umzusetzen?
Also ich denke, ja, das kann ihm durchaus helfen. Auf der anderen Seite muss man sich die Region schon auch angucken und da ist einfach gerade sehr viel los, wenn wir die Veränderungen im Sudan sehen. Zum Beispiel, also wo es ja tatsächlich nach 30 Jahren Regime von Bashir jetzt zu einer Demokratisierung kommt. Es ist also eine sehr dynamische Region und dazu hat er, also er hat vielleicht mehr Autorität, aber er hat gar nicht die Puste, würde ich mal sagen, das eigene Land 110 Millionen und das, was da ansteht und die Region sich vorzunehmen. Und von daher, glaube ich, wird er sich vor allem im nächsten Jahr erstmal auf Äthiopien konzentrieren. Und ja, auf der anderen Seite natürlich, klar, also diese Öffnung mit Eritrea, das wird sicherlich ganz oben stehen. Ich sehe ihn jetzt aber nicht quasi als regionalen Herrscher daraus hervorgehen. Und auch da, ich denke, auch da wird der Friedensnobelpreis keine große Rolle spielen in der regionalen Dynamik.
Obwohl er ja gerade den Anspruch durchaus mal erhoben hat, sein Land zu einer regionalen Ordnungsmacht zu machen.
Ja, das hat er allerdings. Aber davon sehen wir, ich würde mal sagen, in der Nachhaltigkeit nicht so viel. Andererseits muss man doch sagen, er hat natürlich wirklich, wie auch im Verhältnis zu Eritrea, viele Türen geöffnet. Er hat das Verhältnis auch zu Somalia, zu Mogadischu verändert. Aber das bedarf natürlich auch großer nächster und zweiter Schritte. Und ich würde sagen, er ist großartig im Türen öffnen. Was ihm bislang nicht so gelungen ist, ist quasi diese nachhaltige Umsetzung.
Dr. Annette Weber von der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik und dort insbesondere zuständig für die Länder am Horn von Afrika und damit auch für Äthiopien. Vielen Dank. Das Prinzip Hoffnung, der Friedensnobelpreis und seine Wirkung, der Tag in HR2 Kultur. Wenige Stunden nachdem Äthiopiens Ministerpräsident in Oslo den Friedensnobelpreis entgegengenommen hat, wurden in Stockholm die übrigen Nobelpreise dieses Jahres überreicht, und zwar gleich zweimal der Nobelpreis für Literatur, der ja im vergangenen Jahr nicht vergeben worden war. Die größere öffentliche Aufmerksamkeit hat dabei der Literaturnobelpreisträger für 2019 erfahren, der österreichische Schriftsteller Peter Handke, der wegen seiner pro-serbischen Haltung zum Jugoslawienkrieg der 90er Jahre zutiefst umstritten ist, sodass der Literaturnobelpreis für ihn ähnlich hohe politische Wellen geschlagen hat wie sonst nur der eine oder andere Friedensnobelpreis. Der Literaturnobelpreis für 2018 hingegen ist heute Nachmittag der polnischen Schriftstellerin Olga Tokarczuk überreicht worden. Und weil ihr Roman Unrast passend zur völkerverbindenden Idee des Friedensnobelpreises ein Reiseroman ist, wollen wir in dieser Sendung einige Gedanken daraus zitieren.
Viele Menschen glauben, dass es im Koordinatensystem der Welt einen Punkt der Vollkommenheit gibt, wo Zeit und Ort im Einklang sind. Vielleicht ist das überhaupt nur der Grund, weshalb sie zu reisen aufbrechen. Sie meinen, so planlos sie auch herumreisen, es erhöht dennoch die Wahrscheinlichkeit, auf diesen bestimmten Punkt zu stoßen. Zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, die Gelegenheit nutzen, den Augenblick beim Schopf packen zu können. Und dann wird das Zahlenschloss geknackt, die Kombination der Gewinnzahlen enthüllt, die Wahrheit offenbart werden. Nur nichts verpassen auf der Welle des Zufalls, des glücklichen Zusammentreffens, der Schicksalsfügung surfen. Man braucht nichts dazu, es reicht, wenn man bereitsteht, sich in dieser einen Konfiguration von Wort und Zeit anmeldet. Dort kann man die große Liebe treffen, das Glück finden, einen Lottogewinn oder die Enthüllung eines Geheimnisses, mit dem sich alle anderen schon seit Jahren abmühen, oder den Tod. Manchmal hat man morgens früh sogar das Gefühl, dass dieser Augenblick schon ganz nah ist, vielleicht heute schon eintreten wird.
Ein Auszug aus dem Roman Unrast der frisch ausgezeichneten Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk. Gibt es auch beim Friedensnobelpreis einen Punkt der Vollkommenheit, wo Zeit und Ort im Einklang sind, in dem viele Menschen das Gefühl haben, da steht jemand in Oslo und nimmt einen Preis entgegen, den er oder sie im besten Sinne des Wortes verdient hat? Immer wieder kommt das vor. Aber als 2009 der damalige US-Präsident Barack Obama den Friedensnobelpreis bekam, da bezweifelten viele und womöglich auch er selbst, dass dieser Preisträger zur richtigen Zeit an diesem Ort stand und ausgezeichnet wurde. Schließlich war Obama damals gerade erst wenige Monate im Amt. Trotzdem würdigte ihn das zuständige Nobelkomitee für seine außergewöhnlichen Bemühungen, die internationale Diplomatie und die Zusammenarbeit zwischen den Völkern zu stärken. Und Obama hielt bei der Annahme des Preises immerhin eine bemerkenswerte Rede. Unser Korrespondent in Stockholm war damals der Kollege Albrecht Breitschuh und er lässt uns den Auftritt Obamas jetzt noch einmal miterleben.
The Nobel Peace Prize laureate for 2009, President Barack Obama, to come forward and receive the gold medal and the diploma.
Mit diesen Worten bat der Vorsitzende des Oslo Nobelkomitees Thorbjørn Jagland den Friedensnobelpreisträger Barack Obama nach vorne, um Medaille und Diplom in Empfang zu nehmen. Und der war nicht als Friedensengel nach Oslo gekommen, wie sich in seiner Rede zeigte. Etwas abgewandelt berief sich Obama auf das alte lateinische Sprichwort »Si vis pacem, para bellum« – »Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg«. Beim US-Präsidenten klang das so.
War is sometimes necessary.
Krieg ist manchmal notwendig, Krieg ist aber auch ein Ausdruck menschlichen Unvermögens. Konkret heißt das, dass wir uns beim Erreichen unserer Ziele an John F. Kennedy orientieren sollten, der sich beim Friedensschaffen nicht auf eine revolutionäre Änderung der menschlichen Natur verlassen wollte, sondern auf eine evolutionäre Veränderung der menschlichen Institutionen.
Based not on a sudden revolution in human nature, but on a gradual evolution in human institutions.
Wie zum Beispiel der Vereinten Nationen, deren Stärkung Obama ein besonderes Anliegen ist. Friedensversprechungen hatte der US-Präsident nicht zu machen, vielmehr zeichnete er ein Bild von der Welt, wie er sie sieht, nicht ohne Hoffnung auf Besserung, aber auch ohne übertriebene Illusionen.
We must begin by acknowledging a hard truth.
Wir sollten anfangen, eine unbequeme Wahrheit zur Kenntnis zu nehmen. Wir werden gewalttätige Konflikte nicht abschaffen können. Es wird immer Zeiten geben, in denen Nationen allein oder mit anderen den Einsatz von Gewalt nicht nur für notwendig, sondern auch für moralisch geboten halten.
We'll find the use of force not only necessary, but morally justified.
Womit er die Kurve zu seiner Afghanistan-Politik und dem Krieg gegen den Terror bekam. Natürlich sollten wir uns an die Botschaften der Liebe und Gewaltlosigkeit halten, die ein Gandhi oder Martin Luther King gelebt hätten, andernfalls würden wir unseren moralischen Kompass verlieren. Es folgte das einschränkende Aber des Realpolitikers.
But as a head of state, sworn to protect and defend my nation.
Aber als der erste Mann eines Staates, der geschworen hat, seine Nation zu schützen und zu verteidigen, kann ich mich nicht allein von ihnen leiten lassen. Ich muss mich der Welt stellen, wie sie ist, und kann mich nicht den Sorgen des amerikanischen Volkes widersetzen. Wir sollten uns keine Illusionen machen. Das Böse existiert in der Welt.
Evil does exist in the world.
Auszüge aus der Rede, mit der im Jahre 2009 der damalige US-Präsident Barack Obama den Friedensnobelpreis entgegengenommen hat, der ihm bereits wenige Monate nach Beginn seiner Amtszeit zugesprochen worden war. Der Journalist Gabor Steingart hat damals nach der Preisverleihung im Spiegel geschrieben: So feinfühlig und klug hat schon lange kein Staatsmann mehr über Krieg und Frieden gesprochen. Doch der Nobelpreis war bisher kein Preis fürs Reden halten. Nicht das Wort, auch nicht das geistreiche, das geschliffene Wort, sondern die Tat wurde bisher geehrt. Zitat Ende. Dr. Florian Böller ist Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt US-amerikanische Außenpolitik und transatlantische Beziehungen und Juniorprofessor an der Technischen Universität Kaiserslautern. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glaub.
Haben Sie hier eine Erklärung dafür gefunden, warum das zuständige Nobelkomitee den damaligen US-Präsidenten bereits wenige Monate nach seinem Amtsantritt mit einem Friedensnobelpreis gewürdigt hat?
Ja, das war in der Tat überraschend zu diesem Zeitpunkt. Gleichzeitig muss man sagen, dass das Komitee damit ein Stück weit eine Würdigung erster Initiativen des damaligen US-Präsidenten vorgenommen hat. Also man wollte sozusagen eine internationale Unterstützung auch signalisieren für diese Initiativen und für diese Abkehr von der Politik seines Vorgängers George W. Bush.
Waren denn diese Initiativen, diese Bemühungen, die internationale Diplomatie und Zusammenarbeit zwischen den Völkern zu stärken, wie es in der Begründung der Nobelstiftung damals hieß, waren die tatsächlich so außergewöhnlich? Das war ja das Schlüsselwort in dieser Laudatio.
Ja, ich denke, gerade im Unterschied und im Vergleich zu seinem Vorgänger waren sie das. Immerhin 8 Jahre lang hat George W. Bush viele Maßnahmen ergriffen, die eben sehr schlecht bewertet wurden, gerade in den transatlantischen Beziehungen. Gerade der Irakkrieg ist ein Beispiel, aber auch Guantanamo, Völkerrechtsverletzungen, die im Rahmen des War on Terror passiert sind. All das hat ja ein sehr negatives Image dieses Präsidenten und dieser Präsidentschaft geprägt. Und vor diesem Hintergrund war das schon eine deutliche Abkehr, die Obama vorgenommen hat.
Hatte das Nobelkomitee womöglich auch gehofft, die USA zum Rückzug aus Afghanistan zu ermutigen, eine Rechnung, die ja damals bekanntlich nicht aufgegangen ist?
Ja, da muss man unterscheiden. Obama hatte ja nie sozusagen erstmal beide Kriege in eine Tüte gesteckt sozusagen, sondern er hat unterschieden zwischen dem Irakkrieg, den er beenden wollte, und Afghanistan. Und Afghanistan hat er immer behauptet auch, sei ein gerechtfertigter Kriegseinsatz gewesen. Und auch in seiner Rede machte er diese Unterscheidung zwischen ungerechten Kriegen und Kriegen, die notwendig sind, gerechten Kriegen. Und für den Afghanistan-Einsatz hat er immer in Anspruch genommen, dass dies ein gerechtfertigter Krieg sei, ein legitimer Krieg.
Barack Obama ist nach der Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis und mit dieser Auszeichnung noch mehr als 7 Jahre im Amt gewesen. Entdecken Sie denn in seiner Präsidentschaft Aktivitäten und Erfolge, die Ihnen Friedensnobelpreis verdächtig vorkommen?
Ja, Friedensnobelpreis ist natürlich eine große Auszeichnung und das weiß ich nicht, ob er das tatsächlich verdient hätte. Es gibt sicherlich Erfolge und Misserfolge in der internationalen Politik unter Obama. Erfolge waren zum Beispiel das Abrüstungsabkommen mit Russland 2010, der New START-Vertrag oder auch der Iran-Deal, den er zusammen mit den Europäern, Russland und China mit dem Iran eben abschließen konnte. Und gerade im Vergleich zu den Aktionen, die jetzt unter der aktuellen Präsidentschaft Donald Trumps passieren, sind das schon maßgebliche Erfolge gewesen. Sie können auch Änderungen in der Klimapolitik heranziehen oder auch den Ende des Kriegseinsatzes im Irak, das tatsächlich eben von Obama maßgeblich durchgeführt wurde. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Misserfolge. Er hat es nicht geschafft, etwa Guantanamo, das Gefangenenlager dort, zu schließen. Er hat auch sozusagen mit der Abzugsentscheidung aus dem Irak eine Instabilität in dieser Region mitbefördert, die dann zum Aufstieg des Islamischen Staats geführt hat. Also da gab es auch erhebliche Fehler oder auch negative Effekte, die vielleicht auch nicht absehbar waren durch Obama, aber die eben trotzdem in diese Erfolge und Misserfolge, in diese Bilanz einfach einfließen.
Es ist natürlich Spekulation, sich zu fragen, was es geändert hätte, wenn Obama den Friedensnobelpreis damals nicht bekommen hätte. Aber gibt es Wirkungen, positive oder negative, in der amerikanischen Außen- oder in der amerikanischen Innenpolitik, die auf den Umstand zurückgehen, dass er diesen Preis bekommen hat?
Ja, innenpolitisch gab es definitiv ein Echo und das war ausgesprochen negativ. Also insbesondere die Republikaner haben das stark kritisiert. Sie haben Obama vorgeworfen, er würde quasi eine Entschuldigungstour machen weltweit. Er würde sagen, gerade auch die Rede in Kairo, die er gehalten hat, wo er so die ausgestreckte Hand der arabischen Welt versprochen hat. Das wurde als Schwäche ausgelegt, das wurde als Entschuldigungstour verunglimpft und entsprechend wurde auch dieser Nobelpreis gewertet von der politischen Rechten in den USA. Und die eher linksorientierten in den USA haben kritisiert, dass der Präsident nicht genug tun würde und hätten eben auch in Bezug auf Afghanistan eine klarere Abzugsperspektive gefordert. Das hat Obama dann erst eben 2011 angekündigt mit dem Abzug aus Afghanistan.
Die Rede, die Barack Obama 2009 in Stockholm gehalten hat, anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises, die haben wir ja beide schon ein paar Mal erwähnt. Diese Rede vermittelt ja durchaus den Eindruck, dass Obama den Erwartungen und der Skepsis, die durch diese Preisverleihung geweckt worden war, irgendwie begegnen wollte. Man könnte sagen, er hat eine sehr realpolitische Rede gehalten. Lässt sich denn wenigstens diese Rede wie eine Blaupause seiner Präsidentschaft lesen?
Ja, in der Tat. Das kann man schon als deklaratorisches Selbstverständnis von Obama bezeichnen. Er hat hier insbesondere die wertebasierte Außenpolitik betont, also dass die Politik der USA nicht auf nationalen Interessen allein basieren soll, sondern eben auch auf universellen Werten wie Demokratie und Menschenrechten. Er hat aber gleichzeitig immer auch eine selbstkritische Perspektive eingebracht, indem er einerseits betont hat, dass die USA weiterhin Kriege führen werden, aber eben nur solche, die er als legitim erachtet, und dass er natürlich immer auch die Sicherheit und die Interessen der Amerikaner im Blick haben muss. Also dass man hier eine gewisse Balance herstellen muss zwischen Sicherheit und universellen Werten und Interessen.
Unter dem Strich, Herr Professor Böller, war es eine gute Idee, Barack Obama den Friedensnobelpreis zu geben?
Ich denke, man muss, glaube ich, vorsichtig sein, Politikern Vorschusslorbeeren zu geben. Und insofern, gerade auch mit Blick auf die innenpolitischen Konsequenzen, würde ich sagen, es war eher keine gute Idee.
Dr. Florian Böller, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt US-amerikanische Außenpolitik und transatlantische Beziehungen und Juniorprofessor an der Technischen Universität Kaiserslautern. Vielen Dank. Das Prinzip Hoffnung, der Friedensnobelpreis und seine Wirkung. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und jetzt hören wir einen weiteren Auszug aus dem Reiseroman Unrast. Er stammt von der polnischen Schriftstellerin Olga Tokarczuk, die heute auch einen Nobelpreis entgegengenommen hat. Nicht den Friedensnobelpreis, der in diesem Jahr an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed ging, sondern den Literaturnobelpreis für 2018, der im vergangenen Jahr nicht vergeben worden war. In der folgenden Passage beschäftigt sich die Autorin unter anderem mit dem Argumentieren, einer wünschenswerten Fähigkeit, gerade auch von Friedensnobelpreisträgern.
Ich glaubte nicht an Statistiken, nicht an die Verifizierbarkeit von Theorien. Die Prämisse der Deckungsgleichheit von Persönlichkeit und Mensch kam mir immer zu minimalistisch vor. Ich neigte dazu, das Offensichtliche zu verschleiern, felsenfeste Argumente in Zweifel zu ziehen. Es war eine Angewohnheit, perverse Yoga des Hirns, ein subtiler Genuss beim Verspüren innerer Bewegung. Urteile betrachtete ich mit Skepsis, schmeckte sie unter der Zunge und machte die keineswegs überraschende Entdeckung, dass keines echt war, dass alles künstlich war, gefälschte Marken. Ich wollte keine festen Überzeugungen, sie wären unnötiger Ballast für mich gewesen. In Diskussionen stand ich mal auf dieser, mal auf jener Seite. Ich weiß, dass mich das bei meinen Gesprächspartnern nicht beliebt machte. Ich war Zeuge eines merkwürdigen Vorgangs in meinem Kopf. Je mehr Argumente ich für etwas fand, desto mehr fielen mir dagegen ein. Und je stärker ich an den Ersteren hing, desto mehr drängten sich die Letzteren auf. Stillschweigend geht man davon aus, dass der Mensch sich selbst nicht kennt, doch mit schlauen Fragen konfrontiert, sich selbst ausspionieren wird. Und unversehens verrät er sich selbst gegenüber ein Geheimnis, von dem er nichts gewusst hat. Und die zweite lebensgefährliche Annahme ist die, dass wir statisch und unsere Reaktionen berechenbar sind.
So schreibt die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk, die heute den Literaturnobelpreis entgegengenommen hat. Sie schreibt das in ihrem Reiseroman Unrast. In Diskussionen stand ich mal auf dieser, mal auf jener Seite, hat sie geschrieben und hinzugefügt, ich weiß, dass mich das bei meinen Gesprächspartnern nicht beliebt machte. Im Jahre 2010 hat ein Mann den Friedensnobelpreis erhalten, der sich bei seiner Regierung, der chinesischen, zutiefst unbeliebt gemacht hat. Allerdings nicht, weil er mal auf dieser, mal auf jener Seite gestanden hätte, sondern weil er ein Regimekritiker in China war und weil deshalb er und die chinesische Führung auf zwei verschiedenen Seiten standen. Der Mann hieß Liu Xiaobo und den Friedensnobelpreis hat er damals bekommen für seinen langen und gewaltfreien Kampf für die grundlegenden Menschenrechte in China. Als er 2017 als Gefangener und als Schwerkranker gestorben ist, hat unser China-Korrespondent Axel Dordorf einen Nachruf auf ihn geschrieben und darin auch an den Umstand erinnert, dass Liu Xiaobo den Friedensnobelpreis zwar bekommen hat, aber ihn nicht persönlich entgegennehmen durfte.
Es ist ein Bild, das zu Liu Xiaobo in Erinnerung bleiben wird, gerade weil er nicht darauf zu sehen ist. Der leere Stuhl von Oslo. Bei der Verleihung des Friedensnobelpreises 2010 saß Liu Xiaobo bereits seit 2 Jahren in China im Gefängnis. Der Stuhl auf der Festbühne in Oslo blieb leer und wurde damit zum Symbol. Der Friedensnobelpreis für einen inhaftierten chinesischen Schriftsteller und Bürgerrechtler.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2010 to Liu Xiaobo.
Das norwegische Nobelkomitee hat sich entschieden, den Friedensnobelpreis 2010 an Liu Xiaobo zu vergeben, für seinen langen und gewaltlosen Kampf für fundamentale Menschenrechte in China.
For his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China.
Das politische Engagement von Liu Xiaobo beginnt bereits im Frühjahr 1989. Er ist damals Teil des demokratischen Aufbruchs der Pekinger Studenten. 33 Jahre alt, Literaturdozent an der Pädagogischen Hochschule in Peking. Und ist in der schicksalhaften Nacht auf den 4. Juni 1989 unter den Studenten auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Die chinesische Volksbefreiungsarmee rückt durch die Pekinger Innenstadt an, schießt um sich und tötet in den Zufahrtsstraßen tausende Protestler. Liu gehört zu den Vermittlern, wird aber kurz darauf zum ersten Mal verhaftet. Für 20 Monate kommt Liu ins Gefängnis. Der 4. Juni 1989 ist bis heute ein Tabuthema in China. Aufklärung und Aufarbeitung verboten. Auch nach seinem ersten Gefängnisaufenthalt weist Liu immer wieder öffentlich auf diesen wunden Punkt hin. Er schreibt Artikel, Essays und Gedichte, wird mehrmals wieder verhaftet und weggesperrt, bleibt aber politisch aktiv. Sobald du diese Entscheidung triffst, musst du dich optimistisch, mit Selbstvertrauen und in aller Ruhe dem Risiko und dem Druck stellen. Aber wenn ich an die Toten denke, tut es mir immer noch sehr weh. Als Liu sich in der sogenannten Charta 08 mit anderen Systemkritikern für mehr Demokratie und Menschenrechte in China einsetzt, wird er für die Führung in Peking endgültig zum Staatsfeind. 2008 wird Liu Xiaobo festgenommen und kommt ins Gefängnis. Ein Jahr später wird er zu 11 Jahren Haft verurteilt, wegen Untergrabung der Staatsgewalt. Dass ihm sein Engagement in China zum Verhängnis werden kann, damit hatte Liu Xiaobo immer gerechnet. Ich habe mal gesagt, als Dissident unter Bewachung zu stehen oder seine Freiheit zu verlieren, das gehört zum Beruf dazu. Dieses Risiko muss man tragen, wenn man diesen Weg einschlägt. Alle müssen ihren Job gut machen. Das ist bei Intellektuellen oder Dozenten nicht anders als bei Arbeitern oder Bauern. Kaum etwas von Liu dringt an die Öffentlichkeit. Bis Liu Leberkrebs im Endstadium hat und in ein Krankenhaus verlegt wurde. Laut Krankenhaus in Shenyang behandeln ihn die besten chinesischen Krebsmediziner. Auf diplomatischen Druck kommt auch ein deutscher Krebsexperte dazu. Aber all das kommt zu spät. Und die Appelle der Familie, von Freunden, Politikern und Menschenrechtsorganisationen, ihn ausreisen zu lassen, bleiben vergeblich. Bis zum letzten Tag schenkt ihm der chinesische Staat keinen Atemzug mehr in Freiheit. China kennt keine Gnade mit seinem bekanntesten Dissidenten Liu Xiaobo bis in den Tod.
Der Nachruf unseres China-Korrespondenten Axel Dorloff auf den chinesischen Regimekritiker Liu Xiaobo, der 2017 als Gefangener in China gestorben ist. Das war 6,5 Jahre, nachdem Liu Xiaobo den Friedensnobelpreis bekommen hatte, ohne dass er ihn persönlich entgegennehmen durfte. Und der letzte Satz in diesem Nachruf lautete, wir haben es gehört, China kennt keine Gnade mit seinem bekanntesten Dissidenten. Julia Duchow leitet bei der deutschen Sektion der Menschenrechtsorganisation Amnesty International die Abteilung Politik und Aktivismus und ist außerdem Stellvertreterin des Generalsekretärs von Amnesty International Deutschland. Guten Abend.
Guten Abend.
Haben Sie je die Erfahrung gemacht, dass Regime gnädiger werden gegenüber Regimekritikern, wenn die den Friedensnobelpreis bekommen haben?
Beim Friedensnobelpreis habe ich das bisher nicht so erlebt. Ich habe erlebt, dass aber natürlich das Thema, zu denen diese Menschen arbeiten, also zum Beispiel Kinderrechte bei Kailash Satyarthi, dann in den Mittelpunkt rücken, auch zu dem Land. Und das ist eben wichtig. Man muss sich klar machen, diese Menschen, die sich für Menschenrechte einsetzen, tun das unter enormem Druck über Jahre und auch in einer gewissen verzweifelten Situation, oft alleingelassen, oft auch in einer Situation, wo sie nicht unbedingt den Zuspruch von anderen Menschen in der Gesellschaft zu kommen und dann mit ihrem Thema ziemlich allein dastehen. Und deswegen ist ein Friedensnobelpreis enorm wichtig, um diese Menschen zu unterstützen.
Mit einem solchen Preis setzt man ja zum einen ein Zeichen gegenüber dem jeweiligen Regime nach dem Motto, der Mensch, den ihr da unterdrückt, gerade der ist würdig, den Friedensnobelpreis zu erhalten. Aber eben das bedeutet ja auf der anderen Seite eine Provokation für das Regime, das der betreffende Friedensnobelpreisträger kritisiert. Eine Provokation, auf die das Regime unter Umständen mit Repressalien gegenüber dem Preisträger reagiert. Was halten Sie denn als Menschenrechtsaktivistin für wichtiger, gegenüber dem Regime ein Zeichen zu setzen oder einen politischen Gefangenen vor diesem Regime zu schützen?
Also ich würde sozusagen die Entweder-Oder-Frage so nicht aufmachen, weil meine Erfahrung ist mit Preisen, mit dem Alternativen Nobelpreis, aber auch mit dem Martin Ennals Award, der benannt ist nach dem ersten Generalsekretär von Amnesty International und der sehr, sehr wichtig ist für die Auszeichnung von Menschenrechtsaktivisten, dass Öffentlichkeit Menschen schützt. Also das ist auch etwas, was wir immer wieder von auch dem Auswärtigen Amt fordern, wenn es um Menschenrechtsaktivisten geht. Redet mit denen, stellt euch neben die, macht sie öffentlich, weil eigentlich ist das ein größerer Schutz. Es gibt da Ausnahmen, aber normalerweise ist es so, dass es die Menschen schützt. Und natürlich ist es eine Provokation auch für den Staat. Ich weiß auch aus Erfahrung, dass auch China immer wieder, wenn solche Menschenrechtspreise an chinesische Menschenrechtsaktivisten gingen, dann sehr viel dran gesetzt hat, zu versuchen, dass das nicht weiter verbreitet wird und öffentlich gemacht wird. Aber üblicherweise wird dann der Druck gegenüber diesen Menschen nicht höher, sondern sozusagen, weil ja dann die Aufmerksamkeit einfach auf den Menschen, die den Preis bekommen haben, auf den Frauen, auf den Männern, die den Preis bekommen haben. Und das schützt, weil die Aufmerksamkeit, die öffentliche Aufmerksamkeit eben sehr, sehr wichtig ist, sodass die sozusagen diese Staaten nicht im nicht sichtbaren Bereich aktiv werden können. So kann man es mal sagen. Also Preise machen öffentlich und schützen.
Ja, wenn man es mal ganz praktisch auf Ihre Arbeit als Amnesty International anwendet, der Einsatz von Amnesty International für politische Gefangene hat ja immer darin bestanden, sich an die offiziellen Stellen des jeweiligen Regimes zu wenden und zwar einerseits beharrlich, andererseits aber eben nicht provozierend, sondern im Ton höflich und respektvoll. Wenn nun der Friedensnobelpreis an Regimekritiker, an politische Gefangene vergeben wird und sich das Regime dadurch provoziert fühlt, spüren Sie dann, dass es schwieriger wird, bei den offiziellen Stellen des Regimes etwas zu erreichen?
Also man muss sagen, eigentlich nein. Also ich denke, das ist sozusagen wirklich eine Gratwanderung. Ich glaube aber, dass manche Regime ja wirklich auch also gar nicht reagieren mehr auf Kritik. Wir haben ja oft bei manchen Ländern, also bei China, aber auch bei Ägypten, ja, da haben wir ja wenig Handhabe, das muss man ganz klar sagen, weil die sich eben gegen Druck wehren. Und da ist natürlich dann ein Preis etwas, was nochmal einfach den Blick und auf die Tätigkeit der Leute wirft und auch auf die Situation in dem Land. Und ich glaube, meine Beobachtung ist im internationalen Bereich, dass die Staaten, die Menschenrechte verletzen, doch sehr stark auf ihr gutes Bild achten. Und das wird sozusagen dadurch angegriffen. Klar, ist eine Provokation, aber ich glaube, es wiegt höher, dass sie dann eben gut dastehen wollen und deswegen nicht auch noch diese Person, die so im Spotlight sozusagen ist, auch noch mehr unter Druck setzen. Aber wie man bei Liu Xiaobo gesehen hat, ist sozusagen, hat es eben auch keine große Wirkung gehabt, wobei man weiß ja nicht, was gewesen wäre, wenn er nicht auch noch diese öffentliche Aufmerksamkeit bekommen hätte. Ne? Vielleicht wären dann sozusagen repressive Maßnahmen in Haft auch noch viel stärker gewesen. Ja? Also insofern, meine Erfahrung ist, dass diese Preise wichtig sind, um Menschenrechtsaktivisten zu stärken in ihrer Arbeit und ihnen öffentliche Aufmerksamkeit zu geben. Und man kann damit kleine Schritte im Teilen auch erreichen.
Stärken vielleicht auch in dem Sinne, Frau Duchow, dass die Auszeichnung eines Regimekritikers, einer Regimekritikerin mit dem Friedensnobelpreis auch eine Wirkung hat auf andere Menschen in dem betreffenden Land. Ermutigt es andere Menschen ebenfalls, sich kritisch mit dem Regime auseinanderzusetzen?
Ganz klar, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Preise stärken andere, die in dem Land arbeiten, weiterzumachen. Das gibt ihnen Solidarität, das zeigt, die Welt steht bei euch. Wir finden gut, was ihr macht, ihr seid nicht alleine. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich finde das auch einen wichtigen Aspekt jetzt beim Friedensnobelpreis im Blick auf Afrika, auf Äthiopien. Es stärkt letztlich auch die Gruppierungen, die versuchen in ihrem eigenen Regime, ja, wie Abe, der natürlich Druck aus anderen Teilen innerhalb der Regierung bekommen hat, sozusagen zu sagen, Mensch, wir verändern was. Also insofern ist es ein positives Signal an die, die sich abmühen, was zu tun, dass es sich lohnt und man damit auch dann die Solidarität in der Welt bekommen wird.
1977 hat Amnesty selbst den Friedensnobelpreis bekommen. Jetzt nehmen wir mal an, Amnesty bekäme nächstes oder übernächstes Jahr den Preis noch einmal. Hätte das einen praktischen Nutzen für Ihre Arbeit?
Ja, also es ist so, der Friedensnobelpreis, der hat uns natürlich damals sehr gefreut. Wir sind immer noch sehr stolz darauf, dass wir ihn 1977 bekommen haben. Natürlich gibt er auch Glaubwürdigkeit. Das muss man klar sagen. Also das ist eben ein wichtiger Aspekt. Wenn man Menschenrechtsarbeit macht, steht man schon ganz schön oft mit dem Rücken an der Wand. Und wenn man sozusagen dann von einer ganz wichtigen Institution gesagt bekommt, was ihr macht, ist gut, macht weiter so, dann hilft einem das. Und insofern würde auch uns es helfen, wenn wir ihn nochmal bekommen würden. Ich denke, wir sind inzwischen so bekannt, dass ich mich freuen würde, auch wenn andere ihn bekommen und andere Organisationen, aber auch einzelne Aktivisten, die wirklich auch extremen Druck in ihren Ländern erleben, wie Aktivisten, Landrechtsaktivisten in Brasilien oder eben Menschen in der Türkei, die sich wehren gegen die Militäroffensive der Türkei und damit stark unter Druck gesetzt werden. Denen wünsche ich natürlich den Preis noch mehr, weil die diese Bekanntheit, die wir haben und den Schutz, den wir dadurch bekommen, nicht haben. Ja? Aber klar, es würde uns noch weitere Glaubwürdigkeit und Legitimität geben, die wir natürlich eigentlich schon haben.
Julia Duchow, Leiterin der Abteilung Politik und Aktivismus und Stellvertreterin des Generalsekretärs der Menschenrechtsorganisation Amnesty International Deutschland. Vielen Dank. Das Prinzip Hoffnung, der Friedensnobelpreis und seine Wirkung, so heißt der Tag in HR2 Kultur, an dem Tag, an dem in Oslo und Stockholm die Nobelpreise überreicht worden sind. Auch der Literaturnobelpreis für 2018 an die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk. Und aus ihrem Reiseroman Unrast stammt die folgende Passage.
Flughäfen bilden eine spezielle Kategorie von Stadtstaaten mit festem Standort, jedoch ständig wechselnder Bevölkerung. Die Flughafenrepubliken, Mitglieder des Internationalen Luftfahrtverbands, haben noch keine Vertretung bei den Vereinten Nationen, aber das wird sicher nicht mehr lange dauern. Sie sind ein Beispiel für ein System, in dem die Innenpolitik weniger wichtig ist als die Verbindung mit anderen zum Verband gehörenden Flughäfen, denn nur damit können sie ihre Existenz rechtfertigen. Sie sind ein Beispiel für ein extravertiertes System. Die Verfassung steht auf jedem Fahrschein gedruckt und der einzige Personalausweis seiner Bürger ist die Bordkarte. Interessanterweise sind bei Nebel und Gewitter immer Bevölkerungszunahmen zu verzeichnen. Damit sich jeder überall und stets wohlfühlen kann, dürfen die Einwohner nicht zu auffällig sein. Manchmal könnte man auf dem Laufband beim Anblick der anderen Reisebrüder und Schwestern den Eindruck haben, dass wir Präparate in Formalin sind, die einander aus ihren Gläsern angucken. Leute, die aus den Bildern in Reiseführern herausgeschnitten worden sind. Unsere Adresse ist der Platz im Flugzeug, beispielsweise 7D oder 16A. Die großen Laufbänder tragen uns in entgegengesetzte Richtungen. Die einen sind in Pelz und Mütze, andere in Hemden mit Palmenmuster und Bermuda-Shorts, manche mit schneegetrübten Augen, andere sonnengebräunt, diese durchdrungen von nördlicher Feuchtigkeit, dem Geruch faulender Blätter und aufgeweichter Erde, jene mit Wüstensand in jeder Ritze ihrer Sandalen.
Ein weiterer Auszug aus dem Reiseroman Unrast von Olga Tokarczuk, der polnischen Schriftstellerin, die heute in Stockholm den Literaturnobelpreis für 2018 entgegengenommen hat. In der Passage, die wir gerade gehört haben, war von einem System die Rede, in dem die Innenpolitik weniger wichtig ist als die Verbindungen mit anderen. Es wäre vielleicht auch ein gutes Motto für den Friedensnobelpreis, mit dessen Wirkungen wir uns heute Abend beschäftigen. Aber sowohl am Beispiel von Barack Obama, der 2009 als amtierender US-Präsident mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, als auch am Beispiel des diesjährigen Preisträgers Abiy Ahmed, Ministerpräsident in Äthiopien, haben wir gesehen, dass Innenpolitik auch bei Friedensnobelpreisträgern oft nicht weniger wichtig ist als die Verbindung zu anderen. Und ganz ähnlich verhält es sich inzwischen auch mit der Friedensnobelpreisträgerin von 1991, mit Aung San Suu Kyi in Myanmar. Sie hat den Preis bekommen, als sie unter Hausarrest stand, als Gegnerin des Militärregimes von Myanmar. Sie wurde ausgezeichnet wegen ihres Einsatzes für die Menschenrechte. Inzwischen ist sie Regierungschefin ihres Landes und ausgerechnet heute hat sie begonnen, vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag Rede und Antwort zu stehen wegen eines schwerwiegenden Vorwurfs. Er lautet Völkermord an der muslimischen Minderheit der Rohingya. Unser Südostasien-Korrespondent Holger Senzel über die bemerkenswerte Entwicklung in der Person und im Leben von Aung San Suu Kyi.
Jubel für Aung San Suu Kyi. Für ihre Landsleute ist sie immer noch eine Heldin. Mutter Chu, wie die Birmesen sie liebevoll nennen. Freiheitskämpferin, Ikone der Demokratie, Friedensnobelpreisträgerin, Außerhalb Myanmars gilt sie inzwischen als große Enttäuschung. Wieso hat sie ihre Position nicht genutzt, um die Verbrechen der Armee gegen die Rohingya zu stoppen? Das fragt sich nicht nur UN-Ermittlerin Komaraswamy. Politisch, das ist keine Frage, wäre sie weg vom Fenster, wenn sie sich gegen die nach wie vor mächtigen Militär stellte. Zumal ihre Beliebtheit im Volk auch dahin wäre, setzte sie sich für die ungeliebte muslimische Minderheit ein. Nichtsdestotrotz hat sie früher ja sogar ihre Freiheit riskiert für ihre Ideale. Aber womöglich interessiert die birmesische Nationalistin Aung San Suu Kyi das Schicksal der Rohingya genauso wenig wie die Mehrheit ihrer Landsleute. Die internationale Kritik ist ihr nicht egal, der gute Ruf der jungen, fragilen Demokratie wichtig für sie. Deshalb betont sie immer wieder, dass ihre Regierung keine Menschenrechtsverletzungen dulde. Aber, und dieses Aber wird sie auch in Den Haag vor dem Internationalen Gerichtshof ins Feld führen, so schlimm, wie es dargestellt werde, sei das doch alles gar nicht gewesen.
Ich denke, es ist wenig bekannt, dass die große Mehrheit der Muslime im Rakhine-Staat sich dem Exodus nicht angeschlossen hat. Über die Hälfte aller muslimischen Dörfer ist unversehrt.
More than 50% of the villages of Muslims are intact.
Der schwarze, benzingesättigte Rauch brennender Dörfer verdunkelte wochenlang den Himmel über den Regenwäldern im Rakhine-Staat, der ärmsten der birmesischen Provinzen im Norden des Landes. Es waren fromme Männer in karmesinroten Roben, die den Hass gegen die muslimische Minderheit schürten, die schon seit Jahren immer wieder zu Pogromen aufrufen und zuweilen mit Knüppeln in der Hand voranschreiten bei Gewaltexzessen gegen die Rohingya, die das westliche Bild vom friedlichen, toleranten, gelassenen Buddhismus konterkarierten. Geifernde nationalistische Mönche wie der Abt Ashim Parmauka.
Die Muslime wollen uns Buddhisten ausrotten. Das ist das Problem. Sie nutzen die Macht der Medien, um die Welt davon zu überzeugen, dass sie Opfer sind. Aber das sind sie nicht. Sie töten. Ein Buddhist, der einen anderen Menschen tötet, lädt große Schuld auf sich. Der Islam dagegen lehrt, dass es nicht nur erlaubt ist, Ungläubige zu töten, sondern heilige Pflicht.
Völkermord lautet der Vorwurf vor dem Internationalen Gerichtshof. Aung San Suu Kyi will in Den Haag, Zitat, das nationale Interesse Myanmars verteidigen. Es ist wohl eher für die Beobachter daheim gedacht, die sich in Wagenburg-Mentalität gegen die internationalen Vorwürfe eingeigelt haben, sich verfolgt und ungerecht behandelt fühlen. Aber was immer in Den Haag herauskommt, den 800.000 Rohingya, die seit 2 Jahren in den Elendslagern in Bangladesch vegetieren, nützt das alles wenig.
Unser Südostasien-Korrespondent Holger Senzel über Aung San Suu Kyi und ihren Weg vom Hausarrest an die Regierung und nun zum Internationalen Gerichtshof in Den Haag als Beklagte wegen Völkermordes. Dr. Gregor Hofmann, Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Die eigene Nation schützen, nationale Interessen verteidigen, sich den Rückhalt der eigenen Bevölkerung sichern. Dieser Gedanke ist uns nun schon bei mehreren Friedensnobelpreisträgern begegnet. Wäre dieses Gefühl der Verpflichtung gegenüber der eigenen Nation allein schon ein Grund, keine aktiven Staats- und Regierungschefs auszuzeichnen mit dem Friedensnobelpreis?
Das mag eine einfache Lösung zu sein, nur noch ehemalige Politikerinnen und Politiker oder nur Aktivistinnen und Aktivisten auszuzeichnen. Dem könnte man aber auch entgegenhalten, dass der Friedensnobelpreis sicher nicht so prestigeträchtig wäre, wenn er eben nur an unbekannte, dafür aber moralisch integre Personen verliehen worden wäre. Also wenn wir zurückblicken auf die Frühphase des Friedensnobelpreises zum Beispiel, da finden sich viele Preisträgerinnen und Preisträger, wie zum Beispiel Frédéric Passy, der 1901 den ersten Nobelpreis mit Henri Dunant zusammen erhalten hat, oder auch Bertha von Suttner 1905. Das waren Friedensaktivistinnen und Friedensaktivisten, deren Idealismus und der Wunsch nach einer Welt ohne Krieg und ohne stehende Heere lobenswert gewesen sein mag. Aber was haben die zum Frieden beigetragen, jenseits hehrer Ideen? Also verstehen Sie mich nicht falsch, aber Frieden schließt man nun mal wenig oder selten mit Freunden oder Gleichgesinnten, sondern Friedensschlüsse sind immer ein Prozess der Verständigung mit Feinden. Und da kommt natürlich auch, dass Friedenspreisträgerinnen immer umstritten waren. Es war Theodore Roosevelt, Henry Kissinger, Yasser Arafat oder eben, wie vorher auch erwähnt, Barack Obama.
Aber wenn man solche Leute, wie Sie sie jetzt auch gerade beispielhaft aufgezählt haben, auszeichnet und dann einige Jahre später womöglich schon die Erfahrung macht, hui, das hätten wir besser nicht getan, entwertet man den Preis da auf diese Weise nicht?
Das mag teilweise vielleicht stimmen, aber das Nobelpreiskomitee hebt hier meiner Meinung nach auch zu Recht hervor, dass nur die Leistungen, die zur Vergabe des Preises geführt haben, vom Komitee bewertet werden können und eben keine späteren Handlungen berücksichtigt werden können. Und da ist eben Aung San Suu Kyi ein ganz gutes Beispiel. Ihr Engagement für Menschenrechte war in der damaligen Zeit herausragend. Dafür hat sie zu Recht 1991 den Preis erhalten. Und heute wird sie zu Recht für den Völkermord oder zumindest die ethnischen Säuberungen an den Rohingya in Myanmar kritisiert. Das ist immer ein Abwägen, das hier stattfinden muss. Ich unterstütze nicht alle Entscheidungen des Friedensnobelpreiskomitees, aber das Nobelpreiskomitee kann nun mal auch nicht in die Zukunft blicken.
Wäre es denn dann vielleicht sicherer, Organisationen oder Institutionen auszuzeichnen und nicht einzelne Menschen? Denn die Missionen und die Aufträge von Organisationen und Institutionen sind ja dauerhafter und nicht so wechselvoll wie die Biografien einzelner Menschen. Oder ist es gerade wichtig, dass man einzelne Menschen auszeichnet?
Zu Recht werden eben auch Organisationen ausgezeichnet, aber auch hier muss man natürlich sagen, auch das ist nicht immer unumstritten. Also ich erinnere an den Preis 2012 für die Europäische Union, die sich natürlich für den Frieden in Europa verdient gemacht hat, gleichzeitig aber auch von Menschenrechtsorganisationen auch zu Recht für die sogenannte Festung Europa kritisiert wurde, die zumindest indirekt für die vielen Toten im Mittelmeer mitverantwortlich ist, was natürlich eindeutig den friedlichen Track Record der EU beschmutzt. Auch haben damals ehemalige Preisträger um Desmond Tutu die EU und ihre Mitgliedsländer dafür kritisiert, dass sie eben ihre Außenpolitik auf kollektive Sicherheit und militärischen Zwang und kriegerische Eingriffe in andere Staaten auch stützen, statt nur auf alternative friedliche Herangehensweisen zu setzen. Also ich glaube, einen solchen Preis macht es ja auch aus, dass er den politischen Verantwortlichen, und das sind nun mal aktive Politikerinnen und Politiker, auch gewisse Vorbilder für angemessenes Verhalten vorzuhalten. Und diese Funktion erfüllt der Friedensnobelpreis zwar nicht immer, aber doch sehr häufig.
Ist der Friedensnobelpreis im positiven Sinne ein wirkungsvoller Preis, soweit Sie das überblicken?
Es gibt einige Studien zu dem Zusammenhalt. Die Kollegin vorher von Amnesty International hatte ja schon darauf hingewiesen, dass er Glaubwürdigkeit verschafft, gerade für Anliegen von Aktivistinnen und Aktivisten und auch für eher unbekannte Preisträgerinnen und Preisträger. Ein Beispiel mag im letzten Jahr Denis Mukwege sein, der in Fachkreisen durchaus bekannt war, aber deutlich weniger öffentliche Aufmerksamkeit hatte als Nadia Murad zum Beispiel, der dadurch nochmal einen deutlichen Prestigegewinn bekommen hat. Der Preis mag die Preisträgerinnen und Preisträger selbst auch gewissermaßen schützen vor der Repression eines Regimes, denn kein autoritäres Regime will riskieren, dass der internationale Ruf noch weiter schadet. Gleichwohl zeigt aber auch Forschung, dass der Preis auch negative Effekte haben kann. So auch ein Beispiel anhand Myanmar, da gibt es eine Studie aus dem Jahr 2009, die nachzeichnet, wie sich damals nach der Preisverleihung an Aung San Suu Kyi die Regierung, das Regime in Myanmar noch weiter an die Wand gedrängt gefühlt hat und repressive Maßnahmen zur Kontrolle der Bevölkerung noch intensiviert hat. Gleichzeitig haben sich Aktivistinnen und Aktivisten und Oppositionelle im Land ermutigt gefühlt und Proteste mobilisiert, die dann brutal niedergeschlagen wurden. Also hier haben wir ein ambivalentes Bild. Ich würde aber sagen, im Großen und Ganzen, gerade für weniger öffentlich aufmerksame Themen, ist der Friedensnobelpreis schon ein wichtiges Instrument, um mehr Aufmerksamkeit, mehr internationale Sichtbarkeit und damit sicher für einige Organisationen letztendlich auch mehr Spendengelder zu organisieren.
Dr. Gregor Hoffmann, Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Vielen Dank. Das Prinzip Hoffnung, der Friedensnobelpreis und seine Wirkung, das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.